Genau, heute ist der dritte Teil unserer Predigtreihe Familienangelegenheiten. Und wie Markus letzte Woche schon gesagt hat, als wir diese Predigtreihe im Januar vorbereitet haben, haben wir überhaupt nicht damit gerechnet, dass das so eine Relevanz bekommt, dieses Thema Gemeinschaft, dieses Thema Verbundenheit. Genau, heute geht es um das Thema We are Family. Und ich weiß nicht, was euch so als erstes in den Sinn kommt, wenn ihr das Wort Familie hört. Vielleicht denkt ihr dran, dass ihr momentan sehr viel Zeit als Familie verbringt. Dass ihr eine unheimlich intensive Zeit als Familie habt. Und das hat wahrscheinlich viele schöne Seiten, aber vielleicht auch anstrengende Seiten. Vielleicht bedeutet Familie für euch momentan auch eher eine Belastung. Vielleicht habt ihr alte oder kranke Eltern, um die ihr euch jetzt ganz besonders kümmern müsst. Vielleicht dürft ihr sie auch gerade nicht sehen. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung. Vielleicht geht es dir aber auch so, dass dir jetzt momentan in dieser Situation besonders auffällt, dass du eben keine Kernfamilie hast, die mit dir unter einem Dach lebt, dass du keinen Ehepartner hast, dass du keine Kinder hast, vielleicht, dass deine Eltern schon gestorben sind. Und dass du diese Isolation und Einsamkeit auch gerade besonders schmerzlich erlebst. Ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass das Wort Familie ganz verschiedene Reaktionen in uns hervorruft, je nachdem auch, was wir für eine Herkunftsfamilie haben, was wir da für Erfahrungen gemacht haben und je nachdem eben auch, wie unsere momentane Familiensituation aussieht. In dieser Predigtreihe wollen wir uns ja besonders mit Jesus beschäftigen, mit seinen Beziehungen, mit seinem sozialen Umfeld, auch mit der Art, wie er Verbundenheit gelebt hat, wie er Verbundenheit geschaffen hat. Und Dajo und Matthias haben in den ersten beiden Predigten schon ein bisschen die Herkunftsfamilie von Jesus beleuchtet. Wie ist Jesus aufgewachsen in Nazareth, seine Kindheit, seine Jugend? Und wenn ich so an Jesus und an seine Familie denke, dann fällt mir auch eine Geschichte aus der Bibel ein, die ich immer ein bisschen irritierend fand. Und zwar steht die in Matthäus 12. Während Jesus noch zu der Menge redete, waren seine Mutter und seine Brüder gekommen. Sie standen vor dem Haus und wollten ihn sprechen. Einer aus der Menge sagte zu Jesus, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen dich sprechen. Jesus wandte sich zu dem, der ihm diese Nachricht brachte und erwiderte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Dann wies er mit der Hand auf seine Jünger und fuhr fort, seht, das sind meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Wir wissen aus Matthäus 13, dass Jesus noch vier Brüder hatte. Die hießen Jakobus, Josef, Simon und Judas. Und er hatte noch mindestens zwei Schwestern, also es war schon eine größere Familie. Und hier ist es jetzt so, dass Maria, seine Mutter, mit diesen Brüdern eben kommt und sie wollen mit Jesus reden. Er ist aber momentan in einem Haus und lehrt dort eine größere Menschenmenge und er weist sie, finde ich, relativ schroff ab. Es ist ja an sich schön, dass Jesus hier sagt, hier, meine Jünger, ihr seid eigentlich meine Familie, weil damit meint er ja auch uns, also wir sind seine Familie. Aber ich frage mich immer, hätte er nicht doch ein bisschen netter zu seiner Mama sein können in dieser Situation? Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das Ganze richtig einordnen. Erstmal ist es so, dass Jesus der einzige Mensch war, der vollkommen war und der keine Sünde begangen hat. Und er ist gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Und Teil des Gesetzes ist eben auch dieses Gebot, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Von daher gehe ich davon aus, dass Jesus dieses Gesetz 100% erfüllt hat und in diesem Moment seine Mutter nicht geehrt hat. Und wir müssen im Blick haben, dass er hier schon, er ist Anfang 30 in dieser Zeit. Und das heißt, er hat davor 3 Jahrzehnte in Nazareth bei seinen Eltern gelebt. Also er war ein treuer und vorbildlicher Sohn. In diesen 3 Jahrzehnten hat seine Eltern geehrt und alles erfüllt. Und jetzt ist er aber mitten in dieser Zeit seines öffentlichen Wirkens. Das sind diese 3 Jahre, die sehr, sehr wichtig sind für ihn. Und das ist eine Zeit, in der er sich von seiner irdischen, von seiner leiblichen Familie auch abgrenzen muss. Er ist zwar als der Sohn von Maria und Josef in diese Familie in Nazareth hineingeboren worden, aber in erster Linie ist Jesus als der Menschensohn in diese Welt hineingeboren worden. Das ist seine erste Aufgabe, seine erste Identität. Und er hat einen himmlischen Vater und dessen Ehre steht jetzt gerade an vorderster Stelle. Weil dieser himmlische Vater, Gott, hat ihm einen Auftrag gegeben und Jesus setzt jetzt alles dran, diesen Auftrag zu erfüllen. Und was auch immer Maria und die Brüder hier von ihm möchten, was auch immer sie besprechen wollten, im Vergleich zu diesem großen Auftrag, den er momentan erfüllen muss, muss das eigentlich was Banales oder was Ablenkendes gewesen sein. Wir wissen, dass auch einige seiner Jünger sich von ihren leiblichen Familien abgrenzen mussten oder sie loslassen mussten, um Jesus nachzufolgen und mit ihm gemeinsam unterwegs zu sein. Und damit jetzt kein falsches Bild von Jesus entsteht, ist es nicht so, dass er sich komplett von seiner Familie abgewendet hat, dass er den Kontakt abgebrochen hat, sondern wir erfahren in den Evangelien und auch in der Apostelgeschichte, dass besonders Maria, seine Mutter und auch sein Bruder Jakobus eine ganz wichtige Rolle gespielt haben in der Gemeinde in Jerusalem. Und Maria war auch eine der wenigen, die am Tag der Kreuzigung unter seinem Kreuz standen, die wirklich hautnah miterlebt hat und mitgelitten hat, wie Jesus langsam gestorben ist und dieses einfach ohnmächtig mit ansehen musste. In Johannes 19 lesen wir das. Bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und ihre Schwester sowie Maria, die Frau von Klopas, und Maria aus Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er besonders geliebt hatte, sagte er zu seiner Mutter: Liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn. Dann wandte er sich zu dem Jünger und sagte: Sieh, das ist jetzt deine Mutter. Da nahm der Jünger die Mutter Jesus zu sich und sorgte von da an für sie. Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war. Ich finde es eine sehr berührende Stelle. Jesus ist hier mitten im Todeskampf und er ist am Ersticken. Das heißt, jedes Wort ist eine große Qual für ihn. Und in diesem Moment sieht er aber seine Mutter unten stehen. Und er kratzt quasi seine ganze Kraft nochmal zusammen, um eine verbindliche Beziehung zwischen seiner Mutter und zwischen Johannes, seinem Lieblingsjünger, herzustellen. Und damit kommt er eigentlich seiner Verantwortung als erstgeborener Sohn nach. Weil in dieser Kultur war es eben so, wenn der Vater gestorben ist, dann hat der älteste Sohn die komplette Verantwortung für seine Mutter übernommen. Er war ihr rechtlicher Vormund, ihr Vertreter. Und in der Regel hat er die Mutter auch zu sich ins Haus geholt und hat für sie gesorgt bis an ihr Lebensende. Doch wir wissen, Jesus hat kein Haus gehabt. Er hat keine Familie gegründet, wo die Mutter mit dazu hätte kommen können. Und hier ist es jetzt so, dass er sogar vor seiner Mutter stirbt. Und deswegen überträgt er in diesem Moment diese Verantwortung und die Fürsorgepflicht für seine Mutter an Johannes. Ich habe mich gefragt, wenn Jesus gekommen ist, um das ganze Gesetz zu erfüllen, wie hat er eigentlich das erste Gebot erfüllt, das wir in der Bibel finden? Das Gebot: Seid fruchtbar, mehret euch. Weil wir wissen, dass Jesus keine Frau hatte, dass er keine Kinder hatte. Und es ist ganz spannend, sich da mal ein bisschen in die Bibel reinzufuchsen. Ich kann euch jetzt nur einen kleinen Ausschnitt daraus weitergeben. Auf jeden Fall im Alten Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat, war es so, dass die Familie eine fundamentale Bedeutung hatte. Jeder hat geheiratet und Kinder bekommen. Das war ein Teil des Bundessegens. Und es war total wichtig, dass man Kinder hatte, die sich im Alter um einen kümmern, die den Namen der Familie weitertragen und die auch dafür sorgen, dass das Land im Familienbesitz bleibt. Man hat in Sippen gedacht, in Generationen. Es war total wichtig, wer ist mein Vater, wer ist mein Großvater. Die eigene Identität hing sehr stark damit zusammen. Und wichtig war auch, man ist durch die Geburt in eine jüdische Familie Teil des Volkes Gottes geworden. Nun heißt im Buch von Jesaja, dass auch der Gottesknecht, also der kommende Messias, Nachkommen haben wird. Steht in Jesaja 53. Und wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Leben und Nachkommen haben. Durch ihn gelingt der Plan Jahwes. Nach seiner Seelenqual sieht er das Licht und wird für sein Leiden belohnt. Durch seine Erkenntnis wird mein Diener, der Gerechte, in vielem Gerechtigkeit bringen, und ihre Vergehen lädt er auf sich. Ich habe mich gefragt, was ist hier gemeint? Wer sind diese Nachkommen von Jesus? Es ist so, dass Jesus eben eine geistliche Familie gegründet hat. Er hatte geistliche Nachkommen. Er hat sich diese 12 Jünger zusammengesucht und hat mit ihnen eine ganz intensive, eine familiäre Beziehung aufgebaut. Und das war eine Beziehung, die von Liebe, die von Vertrauen geprägt war. Er hat sie gelehrt, er hat sie geprägt und er hat sie auf das Leben vorbereitet, wenn er mal nicht mehr da sein wird, wenn er in den Himmel zurückgekehrt ist. Alles, was er von seinem Vater im Himmel gelernt hat, was er an ihm beobachtet hat, hat er jetzt an diese Jünger weitergegeben. Er hat sie 3 Jahre lang intensiv geprägt. Und dadurch ist eben eine sehr enge Verbundenheit entstanden. Das war wirklich seine Familie. Und auch die Jünger wiederum haben auf die gleiche Weise geistliche Kinder herangezogen. Wir wissen, dadurch ist eine ganze Bewegung entstanden, zu der heute Milliarden von Menschen gehören, auch wir. Und das Besondere ist, dass im neuen Bund, der ja mit Jesus angefangen hat, eben die Zugehörigkeit zum Volk Gottes nicht mehr davon abhängt, ob ich biologisch oder sozial zum Volk der Juden gehöre, ob ich da hineingeboren werde, sondern jetzt geht es um diese geistliche Wiedergeburt. Die macht mich zum Kind Gottes, dadurch gehöre ich zur Familie Gottes. Ja, die Nachkommenschaft von Jesus, das ist tatsächlich diese geistliche Familie, die er gegründet hat. Das ist die Gemeinde, das ist die Kirche, das sind wir heute. Und wir als Christen, wir tragen auch seinen Namen weiter. Ja, das Wort Christen beinhaltet eben dieses, wir gehören zu Jesus. Und damit seine Familie weiter wächst, damit es auch immer wieder eine neue Generation in dieser Familie gibt, ist es wichtig, dass es immer wieder geistliche Multiplikation gibt. Das, was Jesus für sich in seinem geistlichen Dienst vorgelebt hat, das gilt auch für seine Nachfolger. Die Zugehörigkeit zur geistlichen Familie Gottes hat Priorität vor der biologischen Familie. Seine Jünger mussten bereit sein, ihre Familien zurückzulassen, ihren Besitz, alle weltlichen Verpflichtungen zurückzulassen, um Jesus nachzufolgen. Und bis heute ist es so, wenn wir in die Welt schauen, dass es unheimlich viele Jesus-Nachfolger gibt, die genau das erleben, die genau dieses Opfer bringen müssen, weil sie aufgrund ihres Glaubens von ihrer Familie ausgestoßen werden. Viele werden auch von ihrer eigenen Familie verfolgt, manche sogar getötet. Das ist die Realität für viele, das ist der Preis der Nachfolge. Und ich habe mich gefragt, wie weit bin ich bereit zu gehen, wie weit sind wir bereit zu gehen. Aber Jesus verspricht, wenn wir das tun, dass er uns reichlich belohnt. Er sagt, wer seine Familie hinter sich lässt, seine leibliche Familie, wer sich lösen muss, um des Glaubens willen, den wird er mit einer neuen Familie beschenken. Und ich wollte einfach mal so die Frage an euch stellen, ist es uns als Gemeinde, ist es uns als BMG bewusst, dass wir für manche von uns diese neue Familie sind, weil sie eben den Kontakt zur alten Familie nicht mehr so weiterführen können? Ist uns bewusst, dass wir für manche dieses Versprechen von Jesus wirklich erfüllen? Gerade wenn du aus einer Familie kommst, in der der Glauben vielleicht keine große Rolle spielt, in der man darüber nicht spricht, in der man auch nicht miteinander beten kann, wo du auf Unverständnis stößt, wo du vielleicht auch belächelt wirst für deinen Glauben. Gerade da ist die Gemeinde unheimlich wichtig, als ein Ort, als eine Gemeinschaft, wo du Liebe, wo du Annahme bekommst, wo du Geborgenheit erlebst und eben auch Ermutigung im Glauben, wo du auch mit anderen beten kannst. Die Gemeinde ist gedacht als eine Gemeinschaft, in der das Leben mit all seinen Facetten geteilt wird. Und wie das in der Familie so ist, man kann da auch nicht lange eine Maske aufhaben. Man lernt sich mit der Zeit richtig gut kennen. Man lernt sich auch mit seinen Schwächen kennen, mit den Ecken und Kanten, die man hat. Und auch mit den Ängsten, mit den Nöten, mit den Zweifeln, die man in sich trägt. Aber, und es ist auch wichtig, das ist kein Automatismus, weil wir als Gemeinde leben eben nicht unter einem Dach. Wir erleben den Alltag nicht miteinander. Und deswegen, je größer unsere Gemeinde wird, desto leichter ist es auch, dass man einfach nur irgendwie mitläuft und sich da nicht so intensiv mit reingibt. Es hängt also ganz persönlich von dir, von mir ab. Wie sehr lasse ich mich auf diese Gemeinschaft ein? Ist die Gemeinde für mich nur ein weiteres soziales Umfeld, wo ich vielleicht noch ein paar Facebook-Freunde dazu bekomme? Oder bin ich bereit, hier echte, tiefe, lebensverändernde Beziehungen aufzubauen, Freundschaften, die diesen Namen auch wirklich verdient haben. Und dazu gehört auch die Bereitschaft, dass ich die Gemeinschaft wirklich an mich ranlasse, das, was ich in den Predigten höre, dass ich die anderen Menschen, die Geschwister wirklich an mich ranlasse, dass ich Gott auch wirklich an mich ranlasse. Wir haben ja oft Angst vor Veränderung, wir haben Angst davor, kritisiert zu werden, korrigiert zu werden. Oft sind wir auch einfach müde, wir sind übersättigt von Input, von Beziehungen. Aber ich denke, es lohnt sich. Die Gemeinde ist wirklich eine Gemeinschaft, ein Beziehungsnetzwerk, wo wir eine ganz tiefe Herzensbeziehung aufbauen können, wo wir echte Heilung und echte Nähe erleben können. Und ja, das hat auch immer das Potenzial von Verletzungen, von negativen Erfahrungen, das gehört auch dazu, weil wir es eben mit Menschen zu tun haben und Menschen machen Fehler. Wir sind alle nicht vollkommen und wir sind auch nicht immer von Liebe, von Barmherzigkeit geleitet in unserem Tun. Aber das gehört eben auch zu einer Familie, denke ich. Wenn die Grundwerte stimmen, ja, wenn Jesus das Fundament ist, wenn er der Mittelpunkt ist und wenn der Heilige Geist wirken darf in unserer Gemeinschaft, dann glaube ich, dass Gemeindefamilie auch ein Ort sein kann, wo Konflikte, wo Unstimmigkeiten, wo auch Verletzungen offen thematisiert werden können und bearbeitet werden können. Und ich glaube, dass dadurch letztlich die Gemeinschaft auch stärker wird. Die Gemeinde war auch schon immer von Anfang an als geistliche Familie eine Gemeinschaft, die besonders für die da war, die eben keine leibliche Familie haben. Ich denke an Witwen, ich denke an Waisen und ich denke besonders auch an Singles. Jesus selbst war Single, Paulus war Single, viele der Jünger sind unverheiratet geblieben. Und es ist nicht ohne Grund so, dass die Christen sich untereinander als Brüder, als Schwestern bezeichnen. Ja, Paulus schreibt an Timotheus, er soll die Gemeindemitglieder als Geschwister, als Mütter, als Väter behandeln. Ich glaube, dass zurzeit ganz besonders auch und insgesamt Einsamkeit ein großes Problem ist in unserer Gesellschaft. Gerade jetzt auch, wo wir so isoliert sind. Und ich glaube, dass die Gemeinde gerade jetzt auch in dieser Zeit ein großes Potenzial hat, weil sie eben Familie ist, weil sie diese Gemeinschaft ist. Ich habe euch jetzt noch drei Vertiefungsfragen mitgebracht. Die könnt ihr mitnehmen in die Hauskreise, in die Kleingruppen. Vielleicht wollt ihr auch euch als Freunde oder als Familie drüber austauschen. Ihr könnt die vielleicht einfach kurz abfotografieren oder einen Screenshot machen. Ihr könnt euch auch gern bei uns melden, dann schicken wir euch das nochmal. Das war's von meiner Seite. Ich gebe zurück ins Hauptstudio.